Aber es ist auch eine riesige Chance und eigentlich ein toller Werkstoff. Warum nehmen wir es eher negativ wahr? Weil wir halt nicht zirkulär damit umgehen und das irgendwie noch nicht zur Normalität gemacht haben.
Purpose Projects.
Hey und herzlich willkommen zu Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Wir reden hier mit Expertinnen und Experten aus aller Welt, um zu erfahren, wie Purpose und Business Hand in Hand gehen und lernen auch noch gemeinsam, was jeder und jede einzelne von uns für mehr Nachhaltigkeit wirklich tun kann. Heute an den Mikrofonen sind einmal ich, Boris, der Esel nennt sich immer zuerst, und Moritz. Hallo Moritz.
Hey Boris, ja, und ich freue mich extrem auf die Folge heute, denn ich glaube, das Thema spaltet auch so ein bisschen, denn ja, Plastik gleich nachhaltig. Ja, da erstmal die Frage, wie denn das jetzt genau? Und genau darüber sprechen wir heute mit Fridolin Pflüger. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Holy Poly, die es sich zur Mission gemacht haben, Plastik kreislauffähig zu machen. Wir sprechen jetzt gleich mit ihm darüber, was das Ganze eigentlich heißt, was eine Kreislaufwirtschaft ist, aber vor allem auch, wie Holy Poly ja die richtig großen Brands dieser Welt, unter anderem Mattel von Barbie, ja dazu befähigt, kreislauffähiges Plastik in den Markt zu bringen. Also, Boris, ab geht's, oder?
So sieht's aus. Fridolin Pflüger von Holy Poly. Viel Spaß dabei. Ja, moin Fridolin. Herzlich willkommen erstmal beim Purpose Project Podcast. Obligatorische Frage natürlich, die am wichtigsten ist, ganz am Anfang. Wie geht's?
Moin, mir geht's gut. Wieder vollen Tag wie meistens, aber alles bestens. Wir kommen voran.
Ja, ich meine, das ist ja erstmal ein gutes Zeichen. Es passiert viel bei Holy Poly, da gehen wir gleich drauf ein. Wir haben aber jetzt ein neues Segment, damit wir erstmal so die häufigsten drei Fragen erstmal abklappern. Das sind so, ja, die Fragen, die Leute googeln oder bei Ecosia reinhauen.
Die häufigsten drei.
Und die erste Frage an dich, Fridolin, ist, warum ist Plastik eigentlich so ein großes Problem?
Ach, ich weiß gar nicht, ob es ist so, also ja, es ist ein großes Problem, auf jeden Fall. Aber es ist auch eine riesige Chance und eigentlich ein toller Werkstoff. Warum nehmen wir es eher negativ wahr? Weil wir halt nicht zirkulär damit umgehen und das irgendwie noch nicht zur Normalität gemacht haben.
Das ist eine gute inhaltliche Brücke zur zweiten Frage der drei. Was bedeutet oder was heißt eigentlich Kreislaufwirtschaft?
Na, das bedeutet, dass man halt das nutzt, was schon da ist, immer wieder. Also halt wirklich, das ist der absolute Gegenentwurf zu dem, wie wir als Industriegesellschaft die letzten 200 Jahre groß geworden sind, wo wir immer in einer Linie denken. Also ich hole ein Rohmaterial irgendwie aus der Erde raus, extraktivistisch sozusagen, dann mache ich einen effizientestmöglichen Prozess hin zu massenhaften Produkten, tollen Sachen und dann sind sie mir egal, weil ich sie auch immer weg. Und das haben wir sehr weit, also wirklich sehr effizient halt auch gestaltet. Das muss man sich, also dagegen irgendwie anzustinken, was so die Stückpreise angeht, das ist unfassbar schwer, weil wir einfach 200 Jahre hinten dran sind. Aber ja, dem setzen wir wirklich den kompletten Gegenwert. Das ist eben nicht egal, was weg ist. Und alles, was ich am Anfang reintun kann, muss das sein, was schon mal reingetan wurde. Und jetzt muss ich mit dem Ganzen durcheinander. Also ich will, ja, in einem Satz, Kreislaufwirtschaft ist Durcheinander, ein Heidendurcheinander.
Ja gut, Henry Ford lebt jetzt nicht mehr, der wird auch sagen, yeah. Aber das machen wir nicht. Also dann eine Frage, die auch tatsächlich häufig gegoogelt wird, ist recyceltes Plastik nachhaltig?
Ja gut, kann man fragen, was ist nachhaltig irgendwie, das kann man jetzt irgendwie definieren oder nicht, aber ich würde jetzt mal sagen, jede menschliche Handlung hat irgendwie ein Fußabdruck, wenn man so will. Und wenn man das nun vergleicht gegen dem, was nicht recycelt ist, was halt neues Plastik ist, Virgin Plastik sagt man, also aus frischem Erdöl gemacht oder manchmal auch biobasiert, dahingehend ist ein Recycling immer viel, viel energieeffizienter und ressourcenschonender, weil erstens, ich nehme halt nur das, was da ist, und zweitens muss ich nichts machen, außer das einsammeln, klein hacken und bei 200 Grad wieder aufschmelzen. Und jetzt kannst du mal ungefähr vorstellen, was es braucht an Energie, um Öl irgendwie aus dem Golf von Mexiko zu holen, danach irgendwie durch die Raffinerie zu fahren und bap, um dann ein Kilo Plastik draus zu machen, versus ich nehme die Joghurtbecher hier die Straße runter, dann tue ich sie in die Sortieranlage rein und danach schmelze ich sie wieder auf. Das ist um Größenordnungen effizienter. Man kann so sagen, zwischen 50% und 95% CO2 sparst du ein, wenn du umsteigst. Und da, ja, nachhaltiger auf jeden Fall. Irgendwie Zero Waste oder Zero Impact natürlich nicht, aber das gibt es halt in meiner Vorstellung nicht. Also es geht immer darum, wie gestalten wir das Anthropozän, so wie ich oder wir die Sachen sehen, und nicht, wie wird es halt irgendwie null, so, weil das ist, wird nicht passieren. Effizienz ist das Thema.
Sehr cool, und da waren jetzt auch schon sehr, sehr viele Dinge und Punkte dabei, auf die wir natürlich gleich im Rahmen von Holy Poly konkret auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Also danke erstmal dafür, aber bevor es Holy Poly gab, gab es ja auch erstmal dich. Und deswegen ist es erstmal natürlich mindestens genauso wichtig zu verstehen, wo du eigentlich herkommst und wie du zu diesem Thema eigentlich gekommen bist. Wahrscheinlich nicht von Geburt an, das wäre schwierig, aber unsere tiefen Recherchen haben beispielsweise ergeben, dass du ja seit 2016 ungefähr dich schon mit dem Thema oder mit Themen rund um Plastik und Recycling beschäftigst. Einfache Frage, vielleicht kompliziertere Antwort, wieso eigentlich?
Ja, man muss bei uns immer von dem uns sprechen oder den, also mehr als nur mir. Ich bin nicht irgendwie ein Gründer, sondern wir haben zu acht das Ganze gegründet und sind aus auch einem community-basierten Projekt hervorgegangen, aus einem Non-Profit, was im Bereich der Bildung tätig ist und eine offene Werkstatt betreibt. Also vielleicht kennt ihr Fab Labs oder Makerspaces, so aus der irgendwie digitalen Welt, wo man irgendwie 3D drucken kann und Lasercutten. Sowas haben wir seit über 10 Jahren betrieben in Dresden als ein Verein, was aber nicht nur die digitalen Fertigungsmethoden hatte, sondern halt auch die so klassische handwerkliche Sachen wie irgendwie Tischlerei, Metallwerkstatt, aber auch so künstlerische Sachen wie Siebdruck oder Fotoentwicklung oder auch Näherei, alle möglichen verschiedenen Gewerke, kamen da zusammen in einem irgendwie eigentümlichen dritten Ort, so nicht so richtig Arbeit, aber auch nicht so richtig Freizeit, irgendwas dazwischen, wo es im Kern um irgendwie informelle Formen von Bildung ging, also wie kann ich verstehen, wie es funktioniert und es ändern können, wie es gebaut ist. Das machen wir dort oder haben wir dort gemacht, und in diesem Kontext haben wir uns viel auch mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigt und verschiedenster Couleur, also wie kann irgendwie Stadtentwicklung nachhaltig funktionieren oder wie ist ein geiles Fahrradanhängersystem oder wie machen wir irgendwie Lebensmittelproduktion anders? Immer im kleinen Stil halt so, bisschen gehackt, aber alles, also ja, Alternativen wirklich bauen, so war der Ansatz. Und das Interessante ist, dass man natürlich, irgendwie jeder kennt so seine Kreissäge, so hat man irgendwie zumindest mal in irgendeiner Garage gesehen oder irgendwie auch mal halt irgendwie Klamotten geflickt oder so, irgendwie, das sind so zugängliche Werkstoffe und Techniken, aber wie verarbeitet man eigentlich Plastik? Das weiß keiner. Was ist das, was sind die Technik, wie und wie komme ich da ran und kann ich halt irgendwie mal, so wie ich weiß ich nicht, halt einen Socken mit Loch irgendwie als was noch Rettbares sehen kann, das kann ich irgendwie mit meinem zerbrochenen Plastikding nicht so wirklich. Weil damit wird mir auch die Ressource nicht klar, die da drin steckt, in dem Plastikmüll. Und darauf aufbauend gab es eine Open-Source-Hardware-Entwicklung aus den Niederlanden, die einer aus unserem Team schon ganz, ganz am Anfang, als sie noch nicht groß bekannt war, Precious Plastic heißt es, nachgebaut hat, also so aus der Designwelt, so ganz einfache Kunststoff-Recycling- und Verarbeitungsmaschinen. Also so kannst du dir vorstellen, ein Rohr mit Heizmanschetten dran, einem Hebel oben dran, und da tust du halt deine geschredderten Plastikflocken rein, einen Joghurtbecher, und dann heizt es das halt auf und drückst den Hebel, unten kommt das geschmolzene Plastik raus und dann machst du mit dem Wagenheber irgendwie eine Form dran und zack, hast du halt nicht sehr effizient und skalierbar, aber halt sehr transparent und einfach baubar eine eigene Kreislaufwirtschaft halt in der Garage. Und so in diesem Feld, offene Werkstatt, wir hacken uns die Welt zusammen, wie wir uns gefällt, und eben diese neuartigen Entwicklungen, also wir können auf einmal auch mit Plastik umgehen und haben damit eigentlich Werkzeuge an der Hand. Damit haben wir angefangen Und rundherum halt in dieser Werkstatt gab es immer eine Community. Also viele Leute, die irgendwie begeistert davon sind, was zu machen und halt irgendwie was Neues auch auszuprobieren, waren da und einige von denen halt nachhaltigkeitsinteressiert. Und daraus ist im Grunde so unser Team entstanden. Einige haben auch an der Uni hier Kunststofftechnik und Leichtbau studiert, also sind professionelle Ingenieure in dem Bereich geworden, aber waren noch im Studium und hatten immer so viel zu wenig praktischen, echten Maschinenbau. Und dann haben sich gefreut, okay, jetzt kann ich mal so ein Ding selber wirklich bauen, was echt neu ist. Und ich hatte immer so die Rolle, okay, wie hängt das jetzt zusammen? Auch wie finanzieren wir das? Und was ist eigentlich der Impact, den wir damit bewegen da draußen? Und da hatten wir eher so einen Bildungsanspruch, dass wir gesagt haben, dieser Aha-Moment, krass, ich kann irgendwie in 5 Minuten aus meinem Joghurtbecher ein Lineal machen. Boah, irgendwie auf einmal ist es ja wieder nützlich, es hat Wert, es ist irgendwie, okay, krass, ah, boom. Also nichts wird jemals wieder so sein, wie es war. Können wir diesen Moment bitte möglichst vielen Leuten zugänglich machen? Das war unser Ansatz damals. Also wie können wir dieses praktische Begreifen in die Fläche bringen? Daraus haben wir verschiedene Workshop-Konzepte und so eigentlich Spaces dann entwickelt, mit denen wir durch Europa auch getourt sind und auch ganz viel in der Stadt gemacht haben und in verschiedensten Bereichen sehr erfolgreich Bildungsarbeit gemacht haben. Und dann aber festgestellt haben, jetzt kann man die frohe Kunde schnell verkünden, das super funktioniert, 100% Recycling, kein Problem. Aber dann gehst du in den Laden und es gibt kein recyceltes Produkt zu kaufen. Und so, dann, ja, es ist vielleicht doch nicht so einfach, aber eigentlich, dann haben wir uns eben mit der Industrie beschäftigt dahinter, also sowohl mit der kunststoffverarbeitenden Industrie, die die ganzen Teile produzieren, aber halt auch mit der Recyclingwirtschaft, die ja nicht neu ist, gibt es alles seit den spätestens 90ern, eher noch früher. Und stellst du fest, krass, die Technik, die gibt's. Es gibt riesige Maschinenbauer, die das industriell machen können. Das sind die Qualitäten stimmen, du kannst es machen, aber die setzen nicht mal den Produktionsausschuss, den die haben in der Fertigung, wieder in neuen Autoteilen zum Beispiel ein, weil auf der Zeichnung draufsteht, nee, darfst du nicht, darfst nur das reintun. Und dann fragst du, hä, warum? Und dann sagen die immer, ja, weil der das nicht macht oder der müsste mal das, und das ist so ein Fingerpointing durch so ein komplett fragmentiertes System, wo aber eigentlich die Lösung schon seit Jahrzehnten da ist und funktioniert, bewiesenermaßen. Und das war so der Ausgangspunkt, wo wir dachten, hä, also irgendwie, wo liegt jetzt hier der Hase im Pfeffer? Und dann kommt wieder so, meine Rolle ist halt irgendwie so das Big Picture zu sehen und dann zu überlegen, auch gemeinsam mit den anderen Leuten im Team, ja, wie können wir jetzt hier einen Unterschied machen, ne? Und wie sieht eine, auch auf Basis von dem, was wir können, also ein bisschen so quasi Agentur-Business mehr oder weniger, was also das Einzige, wo wir kommerzielle Erfahrung hatten, wie sieht eine quasi Professional Services-Lösung aus, die einen Unterschied macht in dem gesamten System Kunststoffverarbeitung? Und das haben wir halt uns mal gemappt und dann eben gesehen, ja, eigentlich müssen wir die Marken befähigen. Die großen Markenhersteller, die können am meisten ändern, aber die haben am wenigsten Zugang zu Alternativen, mal ebenso, weil die sind nicht verfügbar. Du kannst nicht einfach recyceltes Plastik in der Menge und der Qualität einkaufen, die du bräuchtest, um neues Spielzeug oder Akkuschrauber daraus herzustellen. Oder es ist nur sehr begrenzt möglich. Oder es sind viele Risiken dran, die man nicht einfach so von sich aus überwinden möchte. Und dann war unser Ansatz eben, wir geben denen aus einer Hand alles, was sie brauchen. Ist ja klar.
Ja, ganz einfach hört sich das erstmal so an. Also schon mal da, danke, bis zu dieser Journey bis hierhin, da hört man schon sehr, sehr viel Passion, ne? Also auch, was euch dann als Kollektiv dazu bewegt hat, auch dann jetzt Holy Poly zu gründen, ist ja erstmal so eine innere Neugierde, wenn ich das mal so übersetzen kann, so, hey, das, was ihr da geschafft habt in dem Fab Lab, ne, das können die Großen doch auch. Und mit wie vielen Leuten habt ihr jetzt Holy Poly dann gegründet, schlussendlich? Ich glaube, 2020 habt ihr gegründet, ne?
Genau, 2020, 4 sind Gesellschafter geworden, aber es waren 4 weitere dabei, die wir auch als Mitgründer, die von Anfang an dabei waren. Also wenn wir uns eigentlich Anfang 2020 haben wir uns eben eingeschlossen, mal eine Woche und mal eben überlegt, wie können wir hier was bewegen und was könnte dann da eben das Business dahinter sein, und da kam dann eigentlich schon der Plan raus, und in eine GmbH gegossen war dann Ende 2020.
Cool. Und gerade in dieser Gründungsphase macht man ja sowieso sehr viel durch, aber wo ihr euch da auch eingeschlossen habt, habt ihr auch da schon als Team euch mit diesem Begriff des Purpose vielleicht sogar auseinandergesetzt? Also warum existiert Holy Poly? Habt ihr da schon eine Antwort vielleicht gehabt oder habt ihr die mittlerweile jetzt für euch, so dass ihr immer auch so einen Nordstern oder so einen Kompass auch habt?
Ja, wir haben es jetzt nicht unbedingt so genannt, aber auf jeden Fall, also es ist wirklich schon von vornherein da reingeschrieben, wir haben das Business rund um den Purpose gebaut und nicht umgekehrt, weil eben genau wie du beschrieben hast, wir sehen das in der Garage mit selbstgeschweißten Maschinen können wir 100% machen und im Laden kann ich nicht mal 5% kaufen. So, hä? Okay, wie kann das anders gehen? Und eben, was ich meinte, wir haben das System gemappt. Das war schon wirklich nach diesem 5R-Framework von Ashoka war das. Also wirklich so eine strategische Theory of Change. Wie machen wir hier einen Unterschied? Das war von Beginn an das Prinzip, nach dem wir gehandelt haben. Also im System Kunststoffverarbeitern wollen wir die Rolle von Brand-Ownern verändern, damit sie blablabla. Damit da wirklich Dominosteine ins Fallen kommen und wir mit unserem paar Handeln wirklich irgendwie, letztendlich geht es um Zehntausende, Hunderttausende von Tonnen schaffen, umzulenken aus dem linearen Grab am End of Life hin zu dem Wiederanwenden. Und so, das ist das auch, was wir ganz am Anfang schon klar hatten, was ist die zentrale, purpose-orientierte Erfolgsmetrik. Das nennt sich Substitutionsquote, also der Anteil an Neuproduktion, der aus recyceltem Material gefüttert ist sozusagen. Wo quasi Virgin-Material substituiert wurde, ersetzt wurde. Das ist das, worin wir unseren Erfolg messen, weil dann haben wir es erst geschafft, wenn es wirklich in dem neuen, hochwertigen Produkt landet, das Recyclingmaterial. Und deswegen geht es halt nicht darum, irgendwo einen Mülleimer aufzustellen, auch wenn das zentral wichtig ist, auch wie der designt ist und funktioniert. Aber es muss danach weitergedacht werden, bis zu dem Punkt, wo sich ein großer Hersteller wie ein Bosch zum Beispiel eben dann entscheidet, okay, ich kaufe davon 1000 Tonnen im Jahr und ich stelle das um. Und dann steht es im Laden und dann kaufe ich es halt eben. Und das ist dann der Unterschied zu der Situation vor ein paar Jahren, wo man es halt im Laden nicht kaufen konnte. Und auch immer noch, also in dem Bereich, wo wir uns aufhalten, das sind so die langlebigen Kunststoffgüter, also nicht Verpackung, nicht Bau, nicht so diese Folien oder so, sondern sowas wie Elektrogeräte, Fahrzeuge, Schreibware, Haushaltsgeräte, so Zeug. Und da haben wir in Deutschland 5% Einsatz von Recyclingmaterial und im Rest der Welt deutlich weniger, da gibt es keine gescheiten Zahlen, aber so einfach fast nichts. Und über die Zeit, also man tendiert dann halt dazu, weil das alles Wenn und Aber und auch alles Ingenieure und so und es wird schnell sehr kompliziert und Pfeile nach da und Prozent von dies und bla und dann hat es eher immer komplizierter geworden, aber jetzt haben wir es Ende letzten Jahres nochmal runtergekocht und gesagt, unsere Mission ist Kunststoff oder eine Welt, in der Kunststoffrecycling selbstverständlich ist, also wo das umgedreht ist, wo die 5% das Neumaterial sind und die 95% das Recyclingmaterial. Geht nicht so ganz so einfach und bla, aber so vom Prinzip, ne? Das, wo das die Ausnahme ist, dass es nicht recycelt ist. Und gerade ist es halt umgekehrt. Und ja, das ist von vorne bis hinten, was wir tun und warum wir hier einiges reinbuttern.
Danke auf jeden Fall auch dafür nochmal, für diesen ausführlicheren Abriss. Und von unserer Seite erstmal kurz ein Shoutout an Ashoka, weil du das selber angesprochen hast. Das ist tatsächlich unsere letzte Folge, Moritz, gewesen, die wir, glaube ich, veröffentlicht haben.
Oder vorletzte. Vorletzte. Ja.
Also auch da wissen wir Bescheid, wie da so die Ansätze und der Mindset ist.
Ja.
Du hast jetzt häufiger von nicht ganz so kompliziert und doch dann am Ende nicht ganz so einfach der ganze Prozess und alles, was dahinter steckt, beschrieben oder gedroppt. Dann dem entgegen vielleicht dann doch die etwas plakativere und einfachere Frage, deiner oder eurer Meinung nach, kann denn dann jede Firma, die mit Plastikprodukten handelt, so würde ich das mal nennen, dann am Ende überhaupt noch wirklich Gutes tun, wenn man das so nennen kann überhaupt?
Wie meinst du Gutes tun?
Im Sinne von, dass in der Außenwahrnehmung oder vielleicht in der Darstellung in der Öffentlichkeit, die dann im Zweifel ja nicht so tief in diesen ganzen Prozessen drin sind, die dann komplizierter sind, wenn die von außen zum Beispiel einfach nur drauf gucken, okay, das ist eine Firma, du hast gerade Bosch genannt, aber es gibt sicher andere, die mehr vom Grund auf einfach Plastikprodukte auf den Markt werfen und dann für sich dann beanspruchen, okay, aber wir arbeiten ja mit Holy Poly zum Beispiel zusammen und deswegen sind wir zu einem X% nachhaltig oder nachhaltiger.
Ja, muss sein einfach. Also diese ganze Perzeption rund um Kunststoff und das Böse, die ist völlig übertrieben und überhaupt nicht hilfreich. Weil selbst wenn du nur Virgin-Material nimmst, was nicht die nachhaltige Form ist, aber an sich einfach, du nimmst einen Kunststoff, dann hat der für gewöhnlich einen viel niedrigeren Footprint in allen Aspekten, nicht nur CO2, als irgendwie, wenn das aus Stahl ist zum Beispiel. Also diese Vorstellung, Glas oder Blech oder so ist nachhaltig und oder Papier und Plastik ist böse, die ist grundfalsch, weil an sich das einfach sehr leicht ist und sehr bei einer niedrigen Temperatur schmilzt. Das heißt, es ist wenig Energie, was da drin steckt, die man sehr, die per se erstmal schon jetzt nicht irgendwie böse ist. So, dann haben wir natürlich ein Abfallproblem. Okay, das können wir gut dadurch lösen, dass wir den Abfall halt stattdessen einsammeln. Sehr lösbar, also irgendwie das einfachst lösbare Weltproblem, würde ich mal sagen. Und dann, der knifflig wird es dann, wenn es darum geht, dass diesen Abfall so aufzubereiten, dass er halt wieder zu so einer hochwertigen Anwendung dann kommt, wie wir sie halt bearbeiten. Aber auch das ist total lösbar. Wenn man diese ganzen Dinge hinbekommt, und daran arbeiten wir ja mit unseren Kunden, dann ist es es ist irgendwie die beste Wahl, also wie das nachhaltigste Material, zumindest für solche Anwendungen. Also es gibt natürlich nur gewisse Dinge, wofür es sinnvoll ist. Und muss man mal schauen, welchen Werkstoff man nimmt. Aber viel besser als Plastik kann man es eigentlich nicht hinbekommen. Was ich immer gerne sage, so, was würdest du mitnehmen auf den Raketenflug zum Mars? Wahrscheinlich ziemlich viel aus Plastik, weil du kannst es auf dem Weg wieder einschreddern und mit einem 3D-Drucker neu zu was anderem formen. Und das ist das Prinzip. Und dafür brauchst du sehr wenig Energie. Und so sinnvoll und nachhaltig und halt wirklich nützlich ist halt ein Kilo Plastik im Verhältnis zu, kannst du mir vorstellen, was brauchst du, um Glas umzuformen da auf dem Weg oder Papier irgendwie dann nützlich zu machen. So, das, also ja, zwei Bausteine, also ja, ich glaube, es ist einfach völlig fehlgeleitet, die Wahrnehmung, die es da gibt. Und klar, gibt es trotzdem viel Greenwashing, das passiert, und da muss man wachsam sein und das eben richtig machen, wenn schon, denn schon. Aber ja, auf jeden Fall, Plastik super, wir lieben Plastik.
Ja, man merkt schon, also du kommst voll aus einer anderen Branche auch als wir. Also dieses ganze Thema Plastik als Wertstoff zu sehen, das ist noch sehr nischig, ne? Also so, wie du es gerade auch beschrieben hast, weil auch wenn ich dir zuhöre, denke ich auch so, ja, die Infrastruktur ist aber halt noch nicht da, das aufzuarbeiten. Ja, genau, das ist halt so ein Henne-Ei-Problem. Das Gleiche gibt es bei Mobilität. Also die Themen, das ist jetzt auch nicht nur auf die Plastikbranche, aber am Ende landet halt sehr, sehr viel Müll einfach, nicht nur Plastikmüll, generell Müll einfach auf dem Boden. Und da kommen halt dann die sehr guten Vorteile von Plastik, kommen dann natürlich dann auch als Nachteil dann auch raus. Mhm. Wir wollen aber einmal auch so ein bisschen so ein Gedankenexperiment machen, weil ich glaube, so macht man es vielleicht einfach am greifbarsten. Und zwar Boris und ich, wir haben jetzt eine Spielzeugfirma und wir verkaufen 80 Millionen Barbies jedes Jahr. Also genauso wie euer Kunde Mattel, was ich krass finde. Jeder, der den Barbie-Film ja letztes Jahr, glaube ich, geguckt hat, spätestens seitdem kennt jeder auch diese Marke erstmal. Ich als riesen Scrabble-Fan kenne die natürlich schon viel, viel länger. Ja. Ihr arbeitet jetzt unter anderem mit Mattel, wo ihr schon wisst, okay, die haben genau diesen Hebel, von dem du am Anfang gesprochen hast. Und jetzt haben die 80 Millionen Barbies, die irgendwie weltweit jedes Jahr verkaufen. So gehen wir jetzt mit dir ins Gespräch mit der Frage, ja, wie könnt ihr uns denn helfen? Also wie geht man da vor? Ja, natürlich für Laien, ne?
Ja, und auch für Confidential, das ist ein großes Problem. Am Ende ist es, wie gesagt, hast du dann gewonnen, wenn du so viele Barbies auch immer, kann man auch drüber streiten, wie viele Barbies sind sinnvoll noch in die Welt zu pumpen. Das ist, da rennt man dann in eine andere Wand. Die würde ich jetzt mal außen vor lassen, dass irgendwie wir auch ein Überkonsumproblem auf der Welt haben. Das ist immer wieder dann echt, wo die Logiken clashen, aber das klammere ich jetzt mal aus. Du hast dann gewonnen, wenn du möglichst viel Prozent von deinen Barbies aus einem möglichst niedrig die umweltbelastenden Material herstellst. Barbie ist ein gutes Beispiel. Willst du die aus Blech haben oder aus Glas? Glaub nicht. Das heißt, du wirst Kunststoff brauchen dafür. Was ist der umwelt- oder klimafreundlichste Werkstoff, den du dabei hast? Das ist ein recyceltes ABS ist der Großteil von der Barbie, es gibt verschiedene Kunststoffe, die da drin sind, aber recycelte Kunststoffe dieser Sorten. Da willst du hin. Jetzt hast du ziemlich viele Normen und natürlich auch so als Weltkonzern auch geplagt ist von manchen Skandalen, die es mal gab und so sehr hohe oder sehr risikoaverse Grundhaltung. Das heißt, du hast sehr hohen Anspruch an das, was das Material können muss. Und dann siehst du so einen Berg stinkenden Müll, egal wo er nun rumliegt. Und deine Qualitätsmanager, die werden erstmal sagen, ich weiß nicht, können wir vielleicht biobasierten Kunststoff lieber nehmen? Dann sagen die, naja, klingt vielleicht nach Bio, aber braucht einen Haufen Anbaufläche und ist am Ende auch, wenn es nicht fossilbasiert ist, ein Syntheseprozess, der sehr aufwendig ist, wo du riesige Anlagen brauchst. Und wenn du es aber schaffst, den Müllberg zu nehmen, dann müssen wir es nur einsammeln, klein hacken, vielleicht noch waschen und wieder schmelzen. Und dann vielleicht nochmal nach Farbe sortieren auf dem Weg, damit die Barbies nicht grau werden. Aber das kriegt man alles hin. Das ist einfache Anlagentechnik, kannst du lokal, je nachdem, wo die Fabriken sind, machen. Und dann hast du im Grunde genau die Situation, die wir am Anfang, diese unsere Ursprungsgeschichte halt ist, geht an sich, aber uiuiui.
Ja, wo bringe ich die Barbie jetzt hin?
Genau. Und dann ist es in dem Fall so, dass wir zwei Ansätze wählen können. Entweder wir gucken nach Quellen, also wir gucken wirklich von dem Produkt her, von den Barbies her, nach was sind mögliche Quellen für gewisse Kunststoffe da drin, was haben die für Trade-offs, was können wir noch mit dem Material machen, wie können wir den Recyclingprozess maßschneiden auf Basis halt von existierenden Quellen. Das sind keine Spielzeuge, die werden nicht gesammelt, ja? Die sind irgendwo. Aber es gibt sowas wie Verpackung oder es gibt Elektro-Altgeräte, die viel gesammelt werden oder ein bisschen Altfahrzeuge. Da wären diese Kunststoffe schon drin in bestehenden Stoffströmen, die man jetzt so auswählen und maßschneidern kann, dass man sie halt in Barbies bringen kann. Das wäre der eine Ansatz. Und der andere Ansatz ist zu überlegen, ist nicht das erste Jahr, in dem wir 80 Millionen Barbies in die Welt gepumpt haben. Irgendwo sind die ja. Und da gibt es das schöne, oder es ist ein kompliziertes Wort, aber ich finde das Prinzip so geil, so ein Wort aus der Abfallwissenschaft, das heißt anthropogenes Lager. Das heißt, es gibt jedes Jahr 80 Millionen Barbies, die auf den Markt kommen und es gibt aber nur, keine Ahnung, ich sage jetzt irgendwas, ich weiß es nicht, was die Zahl ist, vielleicht 10 Millionen, die aus dem Markt rausgehen als Abfall, wo auch immer die hinkommen. Und die Differenz dazwischen ist das, was abgelagert wird in unserer Zivilisation. Im Keller, im Kinderzimmer, irgendwie wo auch immer. Und das ist ein interessantes Asset, weil das ist ja eine Ressource und zum großen Teil ist sie ungenutzt. Und das ist jetzt die Frage, wie kann ich diese Ressource und vielleicht auch den Abfall, der gerade irgendwo entsorgt wird, von genau meinem Produkt, also den Dingen, die ich die letzten 50 Jahre aus Plastik in die Welt gepumpt habe, als Stoffstrom neu nutzbar machen. Das ist natürlich so, da wirst du irgendwie nicht nächstes Jahr Barbies draus machen können, weil du musst erst mal aufbauen, musst erst mal viel, viel mehr Zeug noch klären. Wo wir aber sagen, dass, oder auch merken, Mattel ist ein Beispiel, die sind erst mit dieser Take-Back-Herausforderung auf uns zugekommen und später erst haben wir über Produkte gesprochen, die wir daraus machen können. Weil es für eine Marke auch interessant, einen neuen Touchpoint zu ihren Endkunden zu haben und dann, ich spreche jetzt immer von Unmarketing zu machen, also das Gleiche, was sie an Marketing tun am Anfang, um Barbies in die Welt zu bringen, am Lebensende von Barbies zu tun, um sie aus diesem Lager wieder rauszubekommen, rein in eine Nutzbarkeit.
Bring und back das, your Barbies.
Ja, genau. Und diese zwei Ansätze sind eigentlich immer das, was wir verfolgen und da muss man halt schauen, was den Leuten wichtiger ist und wo sie mehr Potenziale und mehr auch natürlich Business-Relevanz drin sehen und dann können wir an beiden Stellen ansetzen und genau schauen, was dich jetzt einen Schritt weiterbringt. Also das ist immer so, dass wir vorgehen, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt und das ist sehr unterschiedlich, wie ein einzelnes Projekt dann aussieht. Aber so vom Grund her, entweder du machst Take-Back von Altprodukten oder du machst halt quasi Sourcing und Modifikation von Neuprodukten und Materialquellen, um diesen Kreislauf halt in die Realität zu bringen.
Gerade bei diesen Take-Back-Modellen fällt mir sofort leider irgendwie so ein Negativbeispiel ein. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit Flip und der.
Ja, die Sneakerjagd. Wir warten noch drauf, dass wir mal einen GPS-Tracker in der Barbie hier bekommen.
Die Sneakerjagd, genau. Also jeder, der diesen Case nicht kennt, da hat Flip, die auch tatsächlich mal hier im Podcast auch waren, sehr interessant war das, ja, ein bisschen recherchiert, ob die Firmen wie Adidas und Nike waren das, glaube ich, ein paar große Brands, die genau sowas angeboten haben. So, hier, gebt ihr uns eure Schuhe, wir recyceln die zu neuen, und haben da so ein bisschen Greenwashing-Skandal dann aufgedeckt. Lass uns mal aber vielleicht einmal noch zu so einem Best Practice kommen. Gibt es vielleicht, also es gibt irgendwie auch eine, wenn man dich googelt, findet man, dass du die Schnuller zurück in Leipzig gebracht hast. Gibt es vielleicht auch so auf einem großen Scale so schon so Best Practices, wo man sagt, okay, da hat gerade dieses Take-Back-Modell auch funktioniert.
Die, wo ich wirklich sagen würde, es ist Best Practice und wirklich Endkonsumenten nah, die sind dann eigentlich nicht aus Kunststoff. Weil das Problem am Kunststoff ist, dass der halt so wenig kostet pro Kilo. Das ist auch unser, das, was ich am Anfang angesprochen habe. Anzustinken gegen die Chemieindustrie, was die, wie, also sie produzieren ja nicht in Europa, zu anderen Energiepreisen in riesigen Skalierungen. Und da wirklich, also darum geht es ja am Ende, also schaffst du eine Materialversorgung auf die Beine zu stellen, die irgendwie kompetitiv ist. Und die ist natürlich sehr aufwendig, wenn du selber das System organisierst. Und da, das ist halt genau die, das Kernproblem, an dem wir kämpfen und wo wirklich beim Endkonsumenten, wo der Aufwand ja ziemlich hoch ist, bis zu dir in dein Kinderzimmer zu kommen, wo du dann uns irgendwie deine Barbie gibst, da gibt es noch nicht wirklich großskalierte Geschichten. Was es aber gibt aus dem Kunststoffbereich, ist zum Beispiel Agrarfolienrücknahme. Also die ganzen Folien, die auf den Spargelfeldern drauf sind und so, das sind ja riesige Bannen und Unmengen von Kunststoff. Und da haben sich einfach die Hersteller zusammengetan und haben halt auch eine überschaubare Menge mit den ganzen Bauern halt, wo sie das einsammeln. Und da kommen atemberaubende Mengen zusammen. Ich habe die Zahl jetzt gerade nicht parat, aber sowas gibt es im Kunststoffbereich. Und wirklich beim Endkonsumenten, das, was große Systeme sind, ist dann meistens nicht Kunststoff. Wenn man jetzt mal vielleicht die gelbe Tonne außen vor lässt, die irgendwie anders funktioniert, nicht vom Hersteller ausgetrieben. Aber sowas wie zum Beispiel Wasserzähler gibt es wirklich beeindruckende Systeme, die halt, wo es einfach so, die können halt diese komplette Teil eigentlich refurbischen und wieder nutzbar machen. Oder ihr kennt alle das iPhone-Trade-In-System, ne? Da gibt es schon gute Ansätze. Das Pfandsystem an sich ist irgendwie auch sowas, was in die Richtung geht. Aber so wirklich in dem Kern von Kunststoffkonsumprodukt, Konsumenten-Takeback ist noch nichts wirklich groß skaliert. Das ist genau die harte Nuss, an der wir knabbern, aber die muss halt gelöst werden. Oder wir sehen halt da drin ein riesiges Potenzial oder eigentlich das einzige wirkliche Skalierungspotenzial, um schnell wirklich an dieses Lager ranzukommen, wenn du wirklich dem Endkonsumenten ein gutes Angebot machst, wo dann auch wirklich die große Masse mitmacht. Daran arbeiten wir.
Auch das ist ja spannend, auch dafür erstmal Dankeschön. Ich will noch vielleicht eine kurze Frage zum Thema Flip einschieben und Thema Greenwashing, weil wir das gerade schon so ein bisschen angerissen haben, bevor wir auf unser zweites Format hier zu sprechen kommen, Mo, aber dazu kannst du gleich mehr sagen gerne. Wenn wir richtig informiert sind, einer eurer Kunden ist ja auch Gotbag.
Ja.
Die ist oder war, da kannst du vielleicht gleich noch ein bisschen mehr zu sagen, das wissen wir nicht genau, aber die Mainzer, glaube ich, die wurden ja auch von Flip relativ scharf und hart kritisiert, weil die gewisse Marketing-Claims, die sie so rausbesaunt haben, nicht so ganz eingehalten haben. Vielleicht auch besonders spannend vor diesem ganzen EU-Green-Claims-Gesetzesthema, was jetzt auch sehr präsent und medienwirksam auch stattfindet. Wie habt ihr das Ganze wahrgenommen oder empfunden, wenn du dich dazu überhaupt irgendwie verhalten möchtest? Das ist dir natürlich freigestellt. Aber wie war so deine Meinung dazu, zu dem ganzen Thema?
Ich finde alle Seiten super da dran. Ich finde es super, dass Gotbag losgeht und sagt, ich sammle das Zeug ein und daraus, und es ist der Kern unseres Produkts und wir machen halt so ein Lifestyle-Ding da draus, wo einfach draufsteht, made of Ocean Plastic. Das ist erstmal geil. Und dann finde ich es halt auch super geil, dass jemand wie Flip hergeht, und Zeit war das, glaube ich, und denen auf die Finger klopft dafür, dass sie es ordentlich machen, weil dann dadurch gibt es, also diese Watchdog-Funktion ist extrem wichtig und cool, und ich habe es da auch von innen mitbekommen, was es dort angerichtet hat, und das ist super. Also das ist vielleicht ein bisschen schade, dass das braucht so, dass darüber, ich will nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wir lassen da, glaube ich, ein bisschen größeres Sorgfalt walten bei den Leuten, die wir wirklich komplett beraten oder für die wir das ausführen. Also ich glaube, uns würde der GPS-Tracker nichts anhaben, wenn er hier ankommt. Ja. So, aber die Funktion dessen ist ja, dass einfach so eine Habt-Acht-Stellung ist bei den Unternehmen und dadurch, dass die Sachen halt ordentlich gemacht werden. Und das Gleiche tun dann auch die Gesetze. Und das ist in alle Richtungen, was halt nicht passieren darf. Und das passiert leider manchmal auch aufgrund der dieser extrem krassen Plastikhasshaltung, die man so hat, dass man es halt sofort dann direkt abbügelt. Was man ja auch ganz oft hört, dieses Recycling funktioniert nicht oder so, die Recycling-Lüge. Und ja, es wird zu wenig gemacht, aber an sich funktioniert es. Also können wir bitte an der Lösung arbeiten. Und Gotbeck ist in meinen Augen ein sehr gutes Beispiel, wie man echt bisschen die Erzählung wechseln kann und halt auch wirklich einen Wert schafft für, oder dazu beiträgt, dass dieser Flaschenstrom in Südostasien, der halt nun mal im Meer landet oder einfach sinnlos rumliegt, wirklich wertvolles Gut geworden ist und du den nirgendwo mehr findest, weil der halt gesammelt und zurückverkauft wird und unter anderem in diesen Rucksäcken landet. Und von daher ja, finde ich das in jeglicher Hinsicht cool. Und was wir halt gemacht haben, ist den Recyclinganteil in dem Produkt noch zu erhöhen, weil es ist ganz interessant, viele von diesen nachhaltigen Taschenherstellern, gibt es ja einige, Freitag zum Beispiel oder VD oder so, kennt man einige, die haben vielleicht Rezyklat oder Recyclingmaterial in ihren Stoffen drin, aber nicht in diesen Zubehörteilen, in den Trimmings nennt die Modeindustrie das. Und das haben wir halt geändert für Gotbeck und da leider nur eine kleine Serie, weil kostet halt mehr dann das Teil, wenn es in Deutschland produziert, in der kleinen Serie und recycelt und marmoriert ist. Und da kommt man wieder an den Punkt, ja, irgendwie einerseits put your money where your mouth is, aber andererseits auch, wir müssen einfach viel größer, viel effizienter werden, um wirklich kompetitiv zu werden. Das ist das, worin wir uns jetzt auch befinden, dass wir von dem Proof of Concept, den wir tausendfach erbracht haben, hochskalieren, wirklich zu einer wettbewerbsfähigen Kostenstruktur auch bei den Rezyklaten.
Und das ist, glaube ich, eine Problematik, die es auch nicht nur in dieser Branche gibt. Also die Lösungen sind da. Im Klimakampf jedes Mal denkt man so, boah, ey, wann machen wir mal was? Und ja. Jetzt fokussieren wir gerade einmal in die Branche, aber ich wette, ganz viele, die gerade zuhören, die in ganz anderen Branchen tätig sind, werden sich die gleiche Frage auch ja für sich da auch stellen. Und ja, lass uns einmal kurz rauszoomen. Boris hat es gerade angeteasert. Wir haben noch ein zweites Format, so ein bisschen schneller, und zwar die Purpose Preguntas, also die Purpose-Fragen. Fünf schnelle Fragen. Ich mache mal direkt den Start. Du hast eigentlich schon vielleicht beantwortet, aber trotzdem stelle ich sie. Was ist denn das größte Missverständnis beim Thema Plastik?
Dass es nicht nachhaltig ist.
Sehr straight, finde ich gut. Zweite Frage. Zu euren Kunden haben wir gerade schon ein bisschen bequatscht. Wir gehören nicht nur Mattel, sondern auch Innocent, glaube ich, Soul Bottles und Nuke. Hast du denn oder habt ihr eine Traum-Kollabo? Hashtag kalter Quise hier vielleicht.
Na, einige habe ich schon gewonnen von meinen Traumkunden, nur darf ich es nicht öffentlich sagen.
Ah.
Jetzt lass mich kurz überlegen. Porsche fände ich ja geil. Ja, die haben wir noch nicht.
Stark.
Ich glaube, wir haben nicht so viele Porsche-Hörer und Hörerinnen.
Wer weiß, Moritz, wer weiß.
Ja, falls es in dir wird, dann Provision 500%.
Ja.
So, dann klar, die obligatorische Frage von Dortmund Richtung Dresden. Warum ist Dresden super, um ein Unternehmen zu gründen?
da fragst du den Falschen. Ich bin nicht so ein Dresden-Fan. Ich bin hier eher so, weil es passiert ist. Also, es gibt natürlich eine tolle TU, ne, wo viele Studis rauspurzeln, die in allerlei Disziplinen beschlagen sind, die man braucht, um schwierige technische Probleme zu lösen. Generell ist halt auch hilfreich, dass die Lebenshaltungskosten irgendwie im Vergleich zu Dortmund jetzt nicht so niedrig, aber im Vergleich zu sowas wie München oder so schon deutlich niedriger sind. Also du kannst einfach, eine angemessene Bezahlung ist niedriger, als wenn man woanders wäre. Das ist natürlich hilfreich beim Aufbau. Und ja, es gibt schon einiges so an Infrastruktur von Sachsen, die auch zum Beispiel die mittelständische Beteiligungsgesellschaft, also der staatliche VC ist bei uns investiert und hat das auch direkt in Corona gemacht, das war schon sehr hilfreich. Insofern da auch unsere Fläche, wo wir sind, oder die neue Fläche, die wir eröffnet haben, ist in so einem von einer Stadt gebauten, genau für solche Initiativen, Neubauhalle, super geil. Das ist schon hilfreich, aber ansonsten sehe ich schon viele Haken an Dresden, die vor allem so irgendwie kultureller Natur sind oder sozusagen Vielfalt der Stadt, wo ich eher mir wünschen würde, oder man merkt es auch, die ganzen Startups gehen eigentlich oder die meisten gehen weg nach mindestens Leipzig oder sonst wohin, weil es halt irgendwie schon irgendwie, ja, es ist halt Ostsachsen, ne? Da kommt man nicht rum.
Ja, auf jeden Fall auch, danke erstmal für die sehr transparente Antwort, aber dein erster Teil der Antwort mit der TU und den sehr vielen schlauen Leuten, die sich da befinden, ist ein super Link zur nächsten Frage tatsächlich. Ihr habt ja zumindest, glaube ich, öffentlich kommuniziert, dass ihr im Rahmen eures Crowdfundings vor allem Geld dafür aufbringen wollt, gute neue Talente oder in gute neue Talente zu investieren. Mhm. Was ist denn für euch die wichtigste Eigenschaft, die diese neuen Talente mitbringen sollten, idealerweise?
Mhm. Das ist eine sehr gute Frage, so allgemein. Ich bin die ganze Zeit damit beschäftigt, detailliertestens irgendwelche Rollen und wie sie zusammenarbeiten zu definieren. Das muss ich mal rauszoomen. Ja, ich glaube, ja, das Allerwichtigste ist, es komme, was wolle, hinbekommen zu wollen, obwohl es vielleicht unmöglich erscheint. oder auch dann wirklich weiter zu betreiben. Weil manchmal so, gerade so aus dem Engineering, Leute sagen, ja, aber wie ist wirklich der realistische Pfad jetzt dahin? Und dann rennst du überall in unserem Feld in irgendeine Mauer. Warum? Es gibt halt einen Grund, dass es seit Jahrzehnten, obwohl man könnte, niemand macht. Ne? Und dann sagen sie, ja, geht nicht, zu teuer, bla. Und was wir halt brauchen, ist, wenn wir das jetzt wirklich ändern wollen und maßgeblich Einfluss nehmen wollen, ist so ein, ja doch, also und zwar wie, so wo ist jetzt hier der Hebel, wenn wir ihn noch nicht gefunden haben, wo ist er denn, ja, was müssen wir denn neu umerfinden? Ja. So, und da so eine Erbarmungslosigkeit im Doch vielleicht, ja. Genau, und dabei natürlich auch eine Demut dem gegenüber, was man halt da irgendwie noch braucht auf dem Weg, ne, aber das müssen wir halt angehen, und wenn das bedeutet, dass wir 10 Millionen Euro in eine neue Halle investieren müssen, die irgendwo stehen muss, dann ist es das halt, oder was auch immer noch Barbies halt in Zukunft grau sein müssen, dann müssen wir da jetzt irgendwen von überzeugen. Dann ist es halt das. Also was auch immer wirklich der Punkt ist, lass ihn uns identifizieren und rigoros verfolgen, weil es geht.
Also Bewerber und Bewerberinnen, ihr wisst jetzt Bescheid. Holy Poly hat jetzt gerade erst 1 Million geraced im Crowd Invest. Also herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle nochmal. Ihr baut da echt ein riesen Team auf, wenn man das hier von der Seite hier schon mal auch so begutachten kann. Wir hatten gerade ja schon viel über Kommunikation auch rund um das Thema Recycling gesprochen. Und ja, gibt es vielleicht für dich noch einen so einen Schritt, der fehlt, damit Kunststoffrecycling als selbstverständlich angesehen wird?
Es gibt viele leider.
Ja.
Den noch 20 Jahre beschäftigt, sage ich dir. Vielleicht zwei Schlüsseldinge. Das eine ist so ein bisschen, was diese ganze Smart Meter und Demand-Side-Management auf dem Energiemarkt sind. Sowas brauchen wir auf dem Materialwirtschaft mit Kunststoff. Also quasi ein komplett umgekehrtes Paradigma, mit dem umzugehen, was da ist, und nicht zu versuchen, jetzt wieder Rückling zu den Energiemärkten jetzt irgendwie zu denken, dass Grundlast so funktioniert wie früher oder so Kraftwerke so wie früher, zentral an irgendwie einem Ort, wo alles verbrannt wird, sondern es ist halt weird und durcheinander und okay, wie gehen wir damit um? Ja, vielleicht können wir die Waschmaschinen dann anschalten, wenn der Wind weht. Sowas ist nur ein bisschen komplizierter, was nicht heißt, dass es einfach ist im Energiemarkt, aber sozusagen so andere Lösungen des Ressourcenmanagements, die wirklich auf so ein Level kommen, wie in jedem Haushalt ist ein Smart Meter. So, da gibt es verschiedene, da kann ich jetzt ewig von erzählen, aber so von der Denkweise her, das müssen wir hinbekommen. Das ist ein krasses systemisches Problem, wobei die Lösungen gar nicht so kompliziert sind, aber eben wie wirken sie wirklich auf die ganze Materialwirtschaft, sodass da Mengen entstehen, das ist nicht so leicht. Und das andere Ding ist, was ich vorhin angesprochen habe, dieses Unmarketing. Also wie kann ein Produkt Offboarding, also das Loslassen, okay, ich brauche es nicht mehr, ich gebe es zurück, so selbstverständlich mit der Industrie verknüpft sein, wie ein, ich überlege, welches davon ich kaufe und dann beziehe ich es. Und das ist ein Nutzerproblem, ne? Das ist passiert alles beim Endnutzer und niemand denkt daran. Und so, wie integrieren wir das einfach in den Customer Lifecycle oder die Customer Journey von dir und mir und allen?
Ja, sind spannende Ansätze. Einen spannenden Ansatz will ich auch noch aufgreifen. Es gibt so viele Fragen, die wir eigentlich hier noch stellen möchten, aber die lasse ich noch auf jeden Fall hier. Wir hatten auch mal die Dr. Anne Lamp von Traces Materials hier im Podcast. Super spannend. Die machen halt kein Plastik, sondern ein Traceless Material, nennen sie es selber, so heißt die Firma auch. Das heißt eine Plastikalternative, die biobasiert ist, biologisch abbaubar. Das ist ja nochmal eigentlich ein ganz, ganz anderer Bereich, ne? Also Plastiksubstitution eigentlich. Wie sehr ist das auch Teil von Holy Poly? So, du wirst ja dein Take auch von haben. Erzähl mal, was du davon hältst.
Ja, super interessanter Ansatz. Ist ja Cradle to Cradle auch einfach, aber gleichzeitig halt eben aus diesem biologischen Kreislauf, der dann irgendwie in den technischen überführt wird, aber dann wieder in den biologischen zurückwandern kann. Man muss halt sehr genau schauen, was sind wirklich die richtigen Anwendungen dafür. Und jetzt irgendwie was halt echt in der Umwelt landet, macht sicherlich auf jeden Fall Sinn. Was die als ein Pilotprodukt hatten, war so ein Sockenhaken von C&A oder
Ja,
so.
genau.
Und da frage ich mich halt, was es so ein bisschen soll, weil wo wird der landen, wenn es gut läuft, halt im gelben Sack? Und dort kann auf jeden Fall keiner was mit dem Traceless-Material anfangen. Und das ist so ein bisschen diese Änderung der Perspektive von dem einen Ding und dem einen Material hier zu dem Stoffstrom, der dahinter liegt, den wir brauchen, um Recycling oder eben so wirklich eine Kreislaufwirtschaft von Materialien Realität zu machen, im technischen Kreislauf. Da werde ich immer durch neue Füllstoffe, durch neue Materialien, auch an sich durch Bioabbaubarkeit, Komplexitäten reinbringen, die mir das Leben schwer machen oder die mir im Grunde ein nicht nutzbares Material dann geben, wenn ich es recyceln will. Jetzt kann man sagen, ja, es wird ja eh nicht recycelt, es wird eh verbrannt und dann hat es niedrigeren Carbon Footprint, wenn es verbrannt wird, weil es biobasiert ist. Das ist fair und die Perspektive, das ist ein Betrachtungskonflikt, wo jetzt nicht einer recht hat oder nicht. Was wir halt, also deine Frage war ja, was spielt das für eine Rolle bei uns? Überhaupt gar keine, außer dass wir es wahrnehmen als eine andere Denkweise. Weil wir halt sagen, das primäre Ziel ist eben, Recyclingmaterial in die Anwendung zu bringen. Und auf dem Weg setzen wir uns mit diesem Abfallproblem, was wir viel angesprochen haben, ja inhärent auseinander, weil um das zu schaffen, müssen wir das alte Material einsammeln. Und das heißt, wir arbeiten nur mit dem, was eh schon da ist. Und es ist ziemlich viel Plastik halt da. Und was machen wir damit? Wir zünden es an oder wir hauen es auf Deponien oder es geht uns sonst wo verloren. Und mit dieser Ressource nicht zu arbeiten, während es eigentlich möglich wäre, damit zu arbeiten und wir so nach unserer, kann man auch streiten über so diese ganzen Umweltbewertungen, wie man die rechnet und was man sich da anrechnet, aber so unserer Ansicht nach ist es auf jeden Fall die ökoeffizienteste Art und Weise für die klassischen Kunststoffanwendungen, die halt lange halten sollen und so, Rezyklat zu nehmen. Das heißt, ich kann den besten Öko-Impact erzielen durch Recycling und ich löse auf dem Weg das offensichtlich ziemlich krasse Abfallproblem mit, weil ich ja einen Sog entwickle auf den Müll, der ist ja auf einmal was wert, also wird er eingesammelt, so wie das Beispiel von Gottbeck beschrieben hat. Insofern denken wir, dass es nicht wirklich das Problem löst, was wir haben in den Anwendungsbereichen, wo wir drin sind. Auf die zielen die aber gar nicht ab, ne? Weil die wollen ja eben das Zeug, was in die Umwelt gelangt, wir wollen irgendwie den Thermomix oder so umbauen und der soll sich ja bitte nicht zersetzen. So, das wäre nicht hilfreich. Insofern sind es auch verschiedene Anwendungsbereiche, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Aber es sind auch andere Denkschulen und generell in der Cradle-to-Cradle-Denkschule steckt ganz oft drin, ich will, oder Materialgesundheit ist ein ganz wichtiges Prinzip, das heißt, ich will auf keinen Fall da irgendwas drin haben, was nicht dafür gemacht ist, im Kreislauf geführt zu werden. Und wir würden immer sagen, nee, ich will so viel wie möglich nutzen von dem, was ich schaffe, einzusammeln, dass es nicht schädlich ist. Das heißt, ich will was irgendwie, wenn ich dann belastetes, giftiges Additiv drin habe, dann will ich das ausschleusen, aber ganz ausgeschleust kriege ich es nicht, also verdünne ich es am Ende noch ein bisschen mit und dann sagen wir, das ist auf jeden Fall viel besser, das überhaupt wieder einer Nutzung zuzuführen und bitte noch 2, 3, 4, 5, 10 Mal, wenn es geht und danach durch ein chemisches Recycling zu fahren oder im schlimmsten Fall halt zu verbrennen, wodurch dann auch der Schadstoff verloren geht. Als zu sagen, nee, das ist I, das will ich gar nicht erst haben, ich zünd's gleich an. Ne? Und das ist so, das ist schon ein Unterschied in der Denkweise, wo wir sagen, das Wichtigste für uns ist, das Material wieder zu benutzen nach einem Recycling, und zwar möglichst nach einem einfachen, also mechanischen Recycling, wo die sagen, das Wichtigste ist, dass es direkt für die Zirkularität gemacht ist. Das ist eine unterschiedliche Denkschule, trotzdem Riesenverdienst, den die ganze Cradle-to-Cradle-Bewegung für überhaupt so, was man sich vorstellen kann, geleistet hat, und sehr viele Anwendungsfälle auch, wo das total Sinn macht. Aber schon so ein bisschen einen Konflikt an einigen Stellen, kann man schon sagen.
Eine etwas politische Frage wollen wir natürlich auch mit reinnehmen. Was hältst du denn vom EU-Einweg-Plastikverbot? Win oder eher Fail?
Ja, schwierige Frage. Also grundsätzlich finde ich Herangehensweise irgendwie ganz nett. Die haben einfach geguckt, was sind die 10 häufigsten Dinge, die wir an Stränden finden, und dann haben sie das in ein Gesetz gegossen und verboten. Was irgendwie geil ist, finde ich, weil es so empirisch ist. So. Das ist irgendwie cool. Gleichzeitig ist es halt aber auch offensichtlich flawed, weil was wird am Strand angespült und was nicht und so. Also ist das wirklich unser Problem? Und wenn das jetzt irgendwie... Ich weiß nicht, ob es hilfreich ist, dass wir jetzt diese blöden Pappstrohhalme haben. Die machen keinen Spaß. Die sind noch dazu teilweise mit Chemikalien belastet. Und also irgendwie, ich glaube, es ist ein bisschen verfehlt, das Ziel tatsächlich. Und das merken die Leute auch und sind dadurch wieder genervt von der Regulatorik, was dann wieder dazu führt, dass sowas wie, oder mit dazu beiträgt, dass sowas wie das Lieferkettengesetz platzt, was ja beim nächsten Ding auch passieren könnte. Und deswegen, boah, ich glaube, der Gesetzgeber sollte ein bisschen vorsichtiger sein und so irgendwie eher so allgemeingültig verständige Systeme wie eine CO2-Preis und ein Klimageld. So, das ist irgendwie, das würde ziemlich viel auf einmal angehen, machen, anstatt diesen Flickenteppich, oder?
Ja, vielen Dank auch erstmal für auch diese Einschätzung. Politisch natürlich ein nicht ganz unspannendes Thema, wahrscheinlich auch für die Zukunft. Wir kommen zur wirklich letzten Frage für unser Gespräch heute, die ja wie immer eigentlich dieselbe ist und die wir all unseren Gästen und Gästen stellen. Wer muss denn deiner Meinung nach auf unseren Purpose Radar, also welche Person, welches Unternehmen oder vielleicht auch welcher Podcast oder Buch, was auch immer dich inspiriert in deiner täglichen Arbeit? Hast du da eine Empfehlung für uns?
Ashoka hattet ihr schon. Ich muss überlegen, habt ihr schon mit EcoWorks gesprochen?
Nein.
Die finde ich super interessant, sehr technisch auch, aber die machen serielle Sanierung von so 50er, 60er Jahre Häusern, also so, wo es viele Mehrfamilienhäuser gibt, die ziemlich miese Energieeffizienzklasse haben. Und da prefabricaten die halt quasi Gehäusehüllen inklusive regenerativen Energien auf dem Dach, sodass es halt irgendwie plus Energiehäuser werden, so plus minus. Und das ist auch so ein Ding, serielle Sanierung ist sowas, was schon seit Ewigkeiten immer gehandelt wird, als ja, aber irgendwie kriegt es keiner hin. Ich glaube nicht, dass sie schon profitabel sind, aber sie haben auf jeden Fall eine Lösung, die für mich von außen sehr spannend aussieht. Und auch prominente Investoren. Deswegen glaube ich, könnte interessant sein.
Cool. Packen wir in die Shownotes. Dann Fridolin, Boris hat sich, glaube ich, schon 6-mal bedankt auch in dieser Folge. Jetzt aber das letzte Danke. Danke, dass du hier am Start warst. Dein Take auf die ganze Plastikbranche und was man da wirklich noch Gutes auch tun kann mit, war sehr interessant. Und ich freue mich, wenn wir uns ja bald hier im Ruhrgebiet oder in Sachsen mal über den Weg laufen. Und uns dann auch mal privat kennenlernen.
Ja, sehr gern. Vielen Dank euch.
Ja, Boris, schon wieder eine Folge rund um Plastik. Dieses Mal wirklich mal ein ganz anderer Take. Wie hat dir denn der Take von Fridolin heute gefallen?
Sehr gut und sehr anders, wie du gerade schon angesprochen hast. Ich habe wie bei manchen anderen Folgen davor auch, die nicht unbedingt was mit Plastik zu tun hatten, so ein bisschen das Gefühl, dass mir der Kopf wieder qualmt, weil Fridolin einfach so ein krasser Crack und so ein krasser Nerd auch in seinem Themenbereich ist, was man merkt und auch die Leidenschaft und die Passion dahinter merkt, was ich sehr, sehr cool fand, dass er es schafft, so ein kompliziertes Thema so krass aufzudröseln und den Leuten zu vermitteln. Deswegen, ich bin auf jeden Fall schlauer als vorher, denke ich, glaube ich zumindest. Wie ist es bei dir?
Ja, auch. Und die Passion, ne, die Fridolin da mitbringt, die ja haben auch andere Gründer und Gründerinnen, die wir hier im Podcast schon haben, auch für ihre Themen. Ich fand es lustig, es ist auch häufig aufgefallen, dass er sagt so, ja, das ist schwierig, aber ist auch gar nicht so schwierig. So immer dieses, also ja, er sieht die Blockade und ja, muss einfach durch. Und genauso hat es ja auch auf deine Frage zu den Bewerbern und Bewerberinnen ja auch so ein bisschen auch beantwortet. Also ja, es ist auf jeden Fall mal ein anderer Take, Plastik zu sehen. Ja. Also er hat ja auch über Überkonsum und so auch einmal das auch angerissen. Das richtig zu werten, weiß ich nicht. Aber dass Plastik nicht nur Müll ist, sondern Wertstoff, das wissen wir ja auch schon seit der Folge mit Why Plastic, wenn man ehrlich ist. Aber dass es ganz, ganz viele von diesen Firmen wie Holy Poly und auch den Brands wie Mattel dann auch braucht, die dann einen Strang ziehen, das nehme ich heute auf jeden Fall mit. Also ja, hat Bock gemacht.
Auf jeden Fall. Und was hilfreich war, glaube ich, auch noch so ein richtig krass konkretes Beispiel aus dem Alltag, wie so eine Barbie zu nehmen, was halt also jeder kennt und Mattel wahrscheinlich auch die meisten. Fand ich gut. Ja. Also aus dem echten Leben genommen sozusagen. Genau. Also sehr coole Folge.
Gut, Boris, dann bis zum nächsten Mal. Danke dir, ne?
Danke dir auch. Ciao, ciao. Thank you.